ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Der Podcast mit dem Neuesten aus der Region.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Herzlich willkommen. Ich bin Ann-Christine Schenten. Starten wir mit einem Thema, das Berliner und Brandenburger betrifft. Seit einer Woche wird ja die Bahnstrecke Berlin-Hamburg generalsaniert. Heute hat Brandenburgs Infrastrukturminister Tabbert den Schienenersatzverkehr getestet. Sabine Löprig ist mitgefahren.
RB 21 nach Potsdam. 9.30 Uhr am Bahnhof Berlin-Spandau. Hier geht es erstmal wie sonst mit dem Zug los. Mit an Bord ist heute Infrastrukturminister Tabbert. Er will testen, wie gut der Schienenersatzverkehr im Nordwesten Brandenburgs funktioniert.
Und jetzt geht es darum, auch praktisch zu sehen, wie wird er angenommen, welche Schwierigkeiten gibt es und wo können wir vielleicht zeitnah reagieren, um die Busse optimaler noch einzusetzen.
Wer beispielsweise nach Wusterhausen, Küritz oder Wittenberge will, muss die nächsten 9 Monate in Wustermark vom Zug in den Bus umsteigen. So wie jetzt auch Minister Tabbert und seine Begleiter. Über eine Treppe geht's zum kleinen Bahnhofsvorplatz.
So, und jetzt gucken wir mal, ob wir es finden. Ob wir es ohne Probleme finden, welche Linie.
Die pinkfarbenen Haltestellen für den Ersatzverkehr fallen sofort in den Blick. Hier wartet ein Dutzend Fahrgäste. Ein Pärchen will zu einer Hochzeit. Bislang hat alles gut geklappt, sagt er.
Die App hat es auch angezeigt. Also einfach zu Hause die Verbindung rausgesucht und da steht drin, in Wustermark in den X4 umsteigen. Das machen wir jetzt.
Da kommt auch schon ein pinkfarbener Bus X4 angerollt, aber nicht nur einer. Und welcher ist der richtige? Für den Minister und seinen Tross geht's heute in den Bus, der über Küritz nach Wittenberge fährt und nur wenige Male hält. Ein moderner Bus, das Wi-Fi funktioniert, nur leider fehlt die Toilette.
Ich muss jetzt 2,5 Stunden nach Wittenberge fahren. Mir wurde versichert, dass die Busse eine Toilette haben und es gibt keine Toilette hier in dem Bus.
In diesem Fall wird ein kurzer, außerplanmäßiger Stopp für die Dame eingelegt. Nach gut 1,5 Stunden Fahrt kommt der Bus in Küritz mit rund 10 Minuten Verspätung an. Infrastrukturminister Tabbert sieht bei der Ausschilderung an den Bahnhöfen und den Bussen noch Luft nach oben. Wichtig sei auch,
dass der VBB, wenn er die einzelnen Fahrten mit begleitet, hinausschaut, welche Busse wir anders einsetzen. Wir haben aber jetzt die Möglichkeit, Busse noch optimaler auf die Straße zu bringen.
Denn heute, an diesem Ferienfreitag, gab es außer dem Minister und seiner Begleitung nur 2 Fahrgäste im Bus nach Küritz. Die eigentliche Belastungsprobe für den Schienenersatzverkehr, und das ist allen klar, kommt mit Ende der Sommerferien.
Das war der Beitrag von RBB-Reporterin Sabine Löprig. From the river to the sea, Palestine will be free, wird oft auf pro-palästinensischen Demonstrationen gerufen, obwohl diese Parole strafrechtlich verfolgt wird. Dennoch urteilen Gerichte unterschiedlich, ob sich Personen damit strafbar machen. Eine Gruppe von 51 Anwältinnen und Anwälten hat sich nun Anfang der Woche mit einem offenen Brief an die Berliner Polizei und Staatsanwaltschaft gewendet. Sie fordern, niemand soll mehr für den Slogan bestraft werden. RBB-Reporter Markus Laton berichtet.
Bußgelder, Wohnungsdurchsuchungen, Festnahmen. Wer From the River to the Sea ruft, muss damit in Deutschland rechnen, auch mit Prozessen. In einem Urteil des Berliner Landgerichts von 2024 heißt es, die Parole sei der verbotenen islamistischen und antisemitischen Hamas zuzuordnen, die zur Auslöschung Israels aufruft. Das Amtsgericht Tiergarten hat hingegen Ende Juli eine Aktivistin freigesprochen. In seiner Urteilsbegründung kommt das Gericht zu dem Schluss, From the River to the Sea ist nicht zwangsläufig eine Hamas-Parole. Der Anwalt Benjamin Duisberg, der den offenen Brief unterzeichnet hat, meint deshalb, die Strafverfolgung muss enden. Seine Mandanten würden vor allem ihre Solidarität mit den Palästinensern zum Ausdruck bringen wollen.
Dass es sich um eine Parole handeln soll, die der Hamas zugehören soll, ist eine Erfindung des Bundesinnenministeriums, die das behauptet haben in der Verbotsverfügung für die Hamas vom 2. November 2023. Die Staatsanwaltschaften, insbesondere die Staatsanwaltschaft Berlin, haben das ungefragt übernommen und Tausende von Strafverfahren eingeleitet, ohne empirische Grundlage.
Zu einer anderen Einschätzung kommt der Anwalt Norman Gelbart. Neben seiner Kanzlei in Charlottenburg unterhält er auch eine Niederlassung in Israels größter Stadt Tel Aviv. Früher war er unter anderem Richter am Schiedsgericht des Zentralrats der Juden in Deutschland.
Alle, die nach dem 7. Oktober diese Parole wiederholen und öffentlich skandieren, diesen Menschen muss man vorhalten, dass sie dieses Ziel, nämlich ein sogenanntes judenreines Palästina zwischen dem Fluss und dem Meer, nicht auf friedliche Weise erreichen wollen, sondern auf die Art und Weise, wie sie das Massaker der Hamas vom 7.10. eindeutig demonstriert hat.
Laut Lisa Jani, Sprecherin der Berliner Strafgerichte, ist eine einheitliche Rechtsprechung nicht zu erwarten. Jeder Einzelfall und die Schuld der Angeklagten müssen ausführlich geprüft werden. Dass Gerichte deshalb zu widersprüchlichen Urteilen kommen, sei keine Willkür der Justiz.
Wir sind jetzt in einem Rechtsfindungsprozess, der ganz normal ist für unser Rechtssystem. Es gibt keine Schablonen, kein Schwarz und Weiß. Und so eine Auseinandersetzung, auch mit Argumenten und unterschiedlichen Sichtweisen, ist gesund und wird von unserem System auch so gewollt.
Mehr Rechtssicherheit könnte eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe bringen. Ob und wann ein entsprechender Fall dort landet, ist offen.
Berichtet RBB-Reporter Markus Latton. In Brandenburg, da ist es oft schwer, ein geeignetes Krankenhaus zu finden, das nahe genug liegt. Jetzt könnte es noch schwerer werden, denn das Klinikum Wittstock, das steht vor der Schließung. In Wittstock hat das Entsetzen ausgelöst und eine große Protestwelle. RBB24-Reporter Björn Hase-Wendt war vor Ort.
Die Wittstocker legen sich ins Zeug, haben mit einer Online-Petition mittlerweile über 8000 Unterschriften für den Klinikerhalt gesammelt. So kommt auch Unterstützung aus dem südmecklenburgischen Amt Röbel-Müritz.
Mein Mailpostfach erfährt jeden Tag Zulauf von Bürgerinnen und Bürgern, die sehr besorgt sind,
sagt der leitende Verwaltungsbeamte im Amt Röbel-Müritz, Matthias Radgem. Denn das Wittstocker Krankenhaus ist auch dort das einzige, das schnell zu erreichen ist.
Das heißt, dass ein Großteil unseres Amtsgebietes, mehr als die Hälfte, über 40 Minuten benötigen würde, um zur nächsten Klinik zu kommen. Ich glaube, das ist ein ganz massiver Einschnitt für die schnelle medizinische Hilfe, die ja gerade bei Herzbeschwerden ganz, ganz wichtig ist.
Und über 40% der in Wittstock behandelten Patienten kommen aus Mecklenburg-Vorpommern. Auch deshalb hängt am Röbeler Rathaus ein Banner für den Erhalt des Krankenhauses. Zudem hat das Amt mit seinen Gemeinden einen offenen Brief an die mecklenburgische Kreis- und Landespolitik verschickt.
Um da auch nochmal dafür zu werben, sich zusammen mit Brandenburg, zusammen mit Wittstock dafür einzusetzen, dass dieser Klinikstandort erhalten bleibt.
Zurück in Wittstock. Ralf Thomas Schulz sitzt an seinem Schreibtisch. Er ist der Vizevorsitzende der Stadtverordnetenversammlung und wird mittlerweile zum Krankenhausexperten. Er beklagt ein fehlendes Bekenntnis des Klinikkonzerns KMG zur Stadt.
Und dass ich persönlich so zum Ergebnis gekommen bin, es war ein guter Anlass, dieses Gesetz für die KMG zu sagen, wir machen Wittstock dicht.
Denn die KMG begründet die Schließung mit der Krankenhausreform, obwohl es wirtschaftlich gut laufe. Mit nur zwei Abteilungen der inneren Medizin würde es aber nicht die Vorgaben für den Weiterbetrieb ab 2027 erfüllen. Allerdings, Ralf Thomas Schulz sagt, Wittstock ist nur ein Teil des Klinikums Nordbrandenburg mit seinen anderen Standorten in Küritz und Pretzwalk.
Für mich ist es eine Einheit. Für mich muss dieses Dreigestirn als Krankenhaus gesehen werden und nicht jedes einzelne Haus davon in jeder einzelnen Stadt.
Damit würden die Vorgaben erfüllt werden, so die Hoffnung. Doch der Vorstandsvorsitzende der KMG, Stefan Echmann, winkt ab und sagt, auch an einzelne Standorte gäbe es Mindestanforderungen durch die Krankenhausreform.
Unabhängig davon, ob diese möglicherweise Teil eines großen Ganzen sind. Und diese Mindestanforderungen für den Weiterbetrieb eines solchen Standortes sind eben mit diesen zwei Fachabteilungen einfach nicht gegeben.
Die Chancen für den Klinikerhalt in seiner jetzigen Form stehen also mehr als schlecht.
Die Wittstocker kämpfen um ihr Krankenhaus, RBB24-Reporter Björn Hase-Wendt berichtete. Wir bleiben in Brandenburg. Die Kleinstadt Golzen im Dahme-Spreewald, die feiert am Freitagabend und Samstag Stadtfest. Nur wie entspannt wird das? In der Stadt wird nämlich gestritten über eine Spende für das Fest. Das Geld kommt vom AfD-Landtagsabgeordneten und Fraktionschef Hans-Christoph Berndt, der in Golzen lebt und vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft wird. Auf einer Sondersitzung der Stadtverordneten gestern wurde deutlich, wie weit die Meinungen zu der Spende in der Stadt auseinandergehen. RBB24-Reporter Daniel Friedrich war vor Ort.
Die Stimmung ist von Anfang an angespannt. Vor dem Sitzungssaal haben sich auf einer Seite rund 70 Menschen mit bunten Fahnen und Plakaten versammelt. Sie lehnen die Spende des rechtsextremistischen AfD-Politikers Hans-Christoph Berndt ab.
Vielfalt und Toleranz sind die Werte, die wir verkörpern Es lebe der bunte Spreewald!
Ich hätte das sofort zurückgewiesen, wenn ich Bürgermeister gewesen wäre, aber ich bin's nicht.
Ihnen gegenüber stehen etwa genauso viele Gegendemonstranten. Einige tragen T-Shirts von Zukunft Heimat, dem fremdenfeindlichen Verein, den Hans-Christoph Berndt gegründet hat. Sie haben kein Problem mit der Spende eines Rechtsextremisten.
Ich find's alles unglaublich, dass es so hochgehoben wird hier. Spenden von jedem Bürger sind doch willkommen.
Das ist für mich eine Privatperson wie jede andere.
Auch im Versammlungssaal schlagen die Stadtverordneten unversöhnliche Töne an, bezichtigen sich der Spaltung und Falschaussagen. Immer wieder muss die parteilose Bürgermeisterin Andrea Schulz für Ruhe sorgen, weil nach Redebeiträgen geklatscht wird. Nach einem Wortgefecht zwischen Bürgermeisterin und Vorsitzenden der Wählergemeinschaft Gemeinsam für Golzen verlässt die Fraktion geschlossen den Saal. Eine Abstimmung ist damit nicht mehr möglich. Die Bürgermeisterin zeigt sich enttäuscht.
Die Runden waren jetzt so verhärtet, dass einfach der Respekt auch vor der Funktion ehrenamtlicher Bürgermeister nicht da ist, dass die Zusammenarbeit irgendwie funktioniert.
Nun soll bei der nächsten Sitzung eine Spendenrichtlinie für Golzen beschlossen werden.
Da kann ich regeln, was will ich spenden lassen, also Kulturveranstaltungen, Sportveranstaltungen und durch wen. Natürlich nichts Extremistisches, rassistisch. Also da gibt es verschiedene Formulierungen, wie man das ausgrenzen kann.
Im September wird es soweit sein. Bis dahin dürfte das Stadtfest vom Wochenende noch nachklingen.
RBB24-Reporter Daniel Friedrich berichtete aus Golzen.
Das war der Tag in Berlin und Brandenburg. Kompakt, aktuell, vor Ort. Und wenn Sie gerade so in Podcast-Laune sind, dann machen Sie doch gleich weiter mit diesem Podcast. Mattei fragt. Ein Gast, eine These, jede Menge Fragen. Immer samstags mit einer neuen Folge. Zum Beispiel in der ARD-Audiothek.